Hier ist die Stimme Vietnams, gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam.
Liebe Grüße aus Hanoi. Mein Name ist Thao Nguyen und ich heiße Sie herzlich zum Programm der Stimme Vietnams. Heute hören Sie die folgenden Themen. Der alarmierende Zustand der Erdklimas, die Stickerei traditioneller Brokat-Kostüme der Volksgruppe der Roten Sau, die Kultur- und Sportmeldungen. Zuerst hören Sie die Nachrichten mit Ngoc Nương.
Die Schlagzeilen: Vietnam und Russland intensivieren die Zusammenarbeit im Energie- und Ölsektor. Schutz und Förderung der Entwicklung von Kindern in Online-Umgebung. Vietnam will beste Bedingungen für Investoren im internationalen Finanzzentrum schaffen. Die Nachrichten im Einzelnen. Im Hồ Gươm Theater in Hanoi hat am Montag das Sinfoniekonzert zum Thema Klang unter der Sonne stattgefunden. Das Programm ist die offizielle künstlerische Würdigung des Armee-Sinfonieorchesters nach dessen Gründung. KBV-Generalsekretär Tô Lâm und Parlamentspräsidentin Thanh Mẫn nahmen daran teil. Das Programm ist in drei Kapitel unterteilt und führt das Publikum durch verschiedene emotionale Phasen der Nationalgeschichte. Das Kapitel 1 beginnt mit der Ouvertüre »Das Vaterland loben«, die den Stolz und die Dankbarkeit gegenüber der Partei und Präsident Hồ Chí Minh zum Ausdruck bringt. Das Kapitel 2 schildert anschaulich die Soldaten von Onkel Hồ. Das Kapitel 3 ist unterdessen eine Bekräftigung der internationalen Integration. Seit 95 Jahren sind Jugendliche immer die Vorreiter und die treibende Kraft in vielen Bereichen. Das bekräftigte KBV-Generalsekretär Tô Lâm in seinem Artikel anlässlich des 95. Gründungstags des Kommunistischen Jugendverbands Hồ Chí Minh am 26. März. In der aktuellen Situation des Landes schlug der KBV-Generalsekretär vor, dass junge Menschen kritisches Denken, systemisches Denken, die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen, Fremdsprachenkenntnisse, digitale Kompetenzen und wissenschaftliche Forschungsmethoden entwickeln sollten. In der Arbeit sollten junge Menschen Disziplin und Verfahren respektieren, aber sie sollten sich nicht mit Routinen abfinden oder mit dem Erreichten selbst zufrieden sein. Darüber hinaus sollten junge Menschen mutig Technologien anwenden, die Managementqualität verbessern, die Produktivität steigern und vietnamesische Marken durch Qualität und Innovation aufbauen. Um günstige Bedingungen für junge Menschen zu schaffen, müsse der Staat die Institutionen weiter verbessern, Hindernisse beseitigen und ein transparentes und innovationsfreundliches Rechtsumfeld schaffen. Die Bildungseinrichtungen müssten ihre Lehr- und Lernmethoden grundlegend erneuern und sich dabei auf die Förderung von selbstständigem Denken, Problemlösungsfähigkeiten, Teamfähigkeit und praktische Anwendung konzentrieren, hieß es im Artikel des KBV-Generalsekretärs. Vietnam und Russland wollen den Dialog weiter stärken, das politische Vertrauen festigen und den Austausch von Delegationen fördern, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Investitionen, Energie, Landwirtschaft, Verkehr und Logistik. Darauf einigten sich Premierminister Min Jing und der russische Ministerpräsident Mikhail Mishustin bei einem Gespräch am Montag in Moskau. Beide Seiten bekräftigten ihre Entschlossenheit, das Freihandelsabkommen zwischen Vietnam und der Eurasischen Wirtschaftsunion, der auch Russland angehört, effektiv umzusetzen, um die Märkte für die Exporte des jeweils anderen Landes weiter zu öffnen und die bilateralen Investitionstätigkeiten zu fördern. Sie vereinbarten außerdem, die Zusammenarbeit im Energie- und Ölsektor zu intensivieren und die Zusammenarbeit in Bereichen neue Energien, saubere Energien und erneuerbare Energien auszuweiten. Die beiden Premierminister waren sich einig, Wissenschaft und Technologie zu einer neuen Säule der Zusammenarbeit zu machen und potenzielle Projekte weiter auszubauen, insbesondere auf den Gebieten der Informationstechnologie und der künstlichen Intelligenz. Im Beisein von beiden Premierministern wurde ein Abkommen zwischen den beiden Regierungen über die Zusammenarbeit beim Bau eines Kernkraftwerks in Vietnam unterzeichnet. Ebenfalls am Montag traf Premierminister Phạm Minh Chính mit der Vorsitzenden des Föderationsrates Russlands, Valentina Matvijenko, zusammen. Beide Seiten vereinbarten, die Rolle der beiden Parlamente weiter zu stärken und die Umsetzung der Abkommen bei den Regierungen in Bereichen Wirtschaft und Handel, Energie, Wissenschaft und Hochtechnologie, Sicherheit und Verteidigung sowie Infrastruktur zu koordinieren. Premierminister Phạm Minh Chính schlug dem russischen Parlament vor, den Standpunkt Vietnams und der südostasiatischen Staatengruppe ASEAN im Umgang mit der Ostmeerfrage auf der Grundlage des Völkerrechts, insbesondere des UN-Seres-Übereinkommens von 1982, zu unterstützen. Premierminister Phạm Minh Chính traf am Montag darüber hinaus den Vorsitzenden der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation, Gennady Zyuganov. Premierminister Phạm Minh Chính hat vor kurzem ein Programm zum Schutz und zur Unterstützung der Entwicklung von Kindern im Online-Umgebung im Zeitraum 2026-2030 ratifiziert. Das Programm soll das Doppelziel erreichen, den Kinderschutz zu stärken und die Entwicklung von Kindern zu unterstützen. Dies sollte zur Entstehung einer Generation der digitalen Bürger in Vietnam in der neuen Lage beitragen. Laut dem Programm sollten alle Gefahren gegenüber den Kindern im Online-Umfeld beseitigt werden. Dafür sollte ein Rechtssystem für Cybersicherheit und Kinderschutz verstärkt werden. Auch eine Strategie für Aufklärung und Verbesserung des Bewusstseins sollte erstellt werden. Im Zeitraum 2026-2030 sollte die Cybersicherheit in allen allgemeinbildenden Schulen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle kindlichen Opfer von Online-Missbrauch Unterstützung und Hilfe erhalten können. Während seiner Dienstreise in den USA hat Vizepremierminister Nguyễn Hòa Bình am Montag an einer Vietnam-USA-Unternehmensdiskussion in New York teilgenommen. Es ging um die Förderung von Kapital und Investitionen in das Internationale Finanzzentrum in Vietnam, VIFC. Dabei betonte der Vizepremierminister, Vietnam verpflichte sich, ausländische Investoren, besonders US-Investoren, beim Geschäft in VIFC zu begleiten, zu unterstützen und beste Bedingungen für sie zu schaffen. Nguyễn Hòa Bình rief die US-Unternehmen auf, die Rolle als Vorreiter bei Investitionen zu spielen und große Investoren von VIFC zu vernetzen. Im Zufolge sollten beide Seiten die Kooperation in den Bereichen moderne Finanzinfrastruktur, Entwicklung hochqualifizierter Fachkräfte, Fintech und digitale Vermögenswerte forcieren. Das Wichtigste noch einmal in Kürze. Vietnam und Russland intensivieren die Zusammenarbeit im Energie- und Ölsektor, Schutz und Förderung der Entwicklung von Kindern in Online-Umgebung. Vietnam will beste Bedingungen für Investoren im internationalen Finanzzentrum schaffen. Das waren die Nachrichten der Stimme Vietnams.
Die neuesten wissenschaftlichen Daten zeigen, dass die Erde in einem beispiellosen Tempo aus dem Gleichgewicht gerät. Auch die Auswirkungen des Klimawandels übertreffen die bisherigen Prognosen und werden aufgrund der globalen wirtschaftlichen und politischen Instabilität zunehmend komplexer. Mehr dazu in einem Beitrag von Quang Dung, gesprochen von Dan Chang.
In ihrem am Montag veröffentlichten Bericht über den Zustand des globalen Klimas 2025 hat die Weltorganisation für Meteorologie WMO festgelegt, dass sich die meisten Klima- und Umweltindikatoren auf der Erde in einem kritischen Zustand befinden und keine klare Aussicht auf Besserung besteht. Der WMO-Bericht bestätigt, dass die Jahre 2015 bis 2025 die heißeste Elfjahresperiode seit Beginn der Messungen waren. Das vergangene Jahr war das zweit- oder drittheißeste Jahr mit einer Durchschnittstemperatur von 1,43 Grad über dem vorindustriellen Niveau von 1850 bis 1900. Die extremen Wetterereignisse weltweit, darunter extreme Hitze, starke Regenfälle und tropische Wirbelstürme, verursachten Störungen und Verwüstungen und verdeutlichen die Verwundbarkeit unserer miteinander verbundenen Volkswirtschaften und Gesellschaften. Erstmals werden im Bericht auch Daten zum Energieungleichgewicht der Erde aufgeführt, aus Sicht der Forschung einer der wesentlichen Klimaindikatoren. Dabei wird erfasst, wie viel der Energie in Form von Sonnenlicht auf die Erde trifft und wie viel als Wärme ins All zurückgestrahlt wird. Im Gleichgewichtszustand sind diese beiden Energiequellen nahezu ausgeglichen. Durch die von Menschen verursachten Treibhausgase wie CO2 kann immer weniger Energie zurückgestrahlt werden und die Erde heizt sich auf. Das Ungleichgewicht habe seit 1960 zugenommen und sei im vergangenen Jahr auf ein Rekordhoch gestiegen, hieß es im Bericht. Die deutlichen Folgen zeigen sich in den Ozeanen. Die Erwärmung der Ozeane hat eine Reihe von Folgen verursacht, darunter die Zerstörung mariner Ökosysteme, der Verlust der Artenvielfalt, die Verringerung der Kohlenstoffbindungskapazität und der kontinuierliche Anstieg des Meeresspiegels, wodurch das Leben und die Existenzgrundlage von Milliarden von Menschen bedroht werden. Die stellvertretende WMO-Generalsekretärin Kubaret räumt ein.
Let's just be, you know, honest here. This is a bit of a dire.
Ehrlich gesagt ist dies Teil eines erschreckenden Bildes. Es ist unsere Aufgabe, die vorliegenden Beweise zu präsentieren, in der Hoffnung, dass diese Informationen die Menschen zum Handeln bewegen. Doch es lässt sich nicht leugnen, dass diese Indikatoren nicht gerade Hoffnung geben.
Samantha Burgess, Expertin für Klimastrategien am Copernicus Klimawandeldienst der Europäischen Union, stellt fest.
So I think in a decade's time when we're
Ich denke, dass in 10 Jahren, also in den 2030er Jahren, die Erderwärmung höher sein wird. Die Anzahl extremer Wetterereignisse weltweit wird zunehmen. Die Kosten, die durch die Schäden und Auswirkungen dieser Extremereignisse entstehen, werden gravierender sein.
Die jüngsten geopolitischen und wirtschaftlichen Veränderungen weltweit stellen den globalen Kampf gegen den Klimawandel vor erheblichen zusätzlichen Herausforderungen. Viele Regierungen haben ihre Verpflichtung reduziert oder die zuvor eingeführten grünen Industriepolitiken sogar aufgegeben. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump beispielsweise schaffte die Subventionen für Elektrofahrzeuge ab, förderte die Gewinnung und Nutzung fossiler Brennstoffe und zog sich auf vielen Klimaverpflichtungen zurück. Um die europäische Automobilindustrie zu retten, musste die EU-Kommission auch ihre Verpflichtung zur schrittweisen Abschaffung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor bis 2035 abschwächen. Im Nahen Osten wurden durch Angriffe auf Öl- und Gasfelder des Iran und der Golfstaaten große Mengen giftiger Gase in die Atmosphäre freigesetzt. Dazu der Sprecher der UNO, Stefan Dujarric.
We're particularly concerned by the number of reports of recent strikes.
Wir sind besonders besorgt über die zahlreichen Berichte über jüngste Angriffe auf Ölfelderanlagen, die schwerwiegende Umweltfolgen in der gesamten Region nach sich ziehen könnten, mit unmittelbaren Auswirkungen auf Trinkwasser, Atemluft und Nahrungsmittel. Hinzu kommen Angriffe auf Meerwasserentsalzungsanlagen in mehreren Ländern.
Laut Wirtschaftsexperten ist eine weitere Folge der aktuellen Konflikte, dass die Abhängigkeit der Länder von Öl und Gas länger anhalten wird als erwartet. Die durch die Blockade in der Straße von Hormuz verursachten Versorgungsengpässe werden viele Länder kurz- und mittelfristig dazu zwingen, strategische Öl- und Gasreserven aufzubauen. Langfristig wird diese Energiekrise die Länder jedoch auch dazu veranlassen, die Entwicklung alternativer Energiequellen zu Öl und Gas, insbesondere erneuerbare Energien, zu beschleunigen.
Kulturen der 54 Völker Vietnams.
Die Volksgruppe der Roten Sao besitzt einen vielfältigen Kulturschatz. Dazu zählt das Besticken der traditionellen Brokat-Kostüme für Männer, die sie beim Kopfsackfest tragen. Dieser Beruf ist eng mit den spirituellen und kunstreichen Leben der Roten Sao durch Generationen verbunden. Ein Beitrag von Chiu Bien, gesprochen von Don Chang.
Für die Roten Sao ist das Kapsak-Fest nicht nur eine Zeremonie, die das Aufwachsen eines Mannes markiert. Es gilt auch als ein Pass, mit dem die Roten Sao in der Gemeinschaft und in der spirituellen Welt anerkannt werden. Bei dieser Zeremonie wird das Brokat-Kostüm als die Seele, ein unentbehrliches kulturelles Element, betrachtet. Ein Kapsak-Kostüm der Roten Sao besteht aus langem Hemd, Kopftuch, Gürtel und bestickten Stoffen. Die Hauptfarbe ist rot, kombiniert mit schwarz, weiß und gelb. Diese sind Symbole für Feuer, Erde, Himmel und Menschheit. Auf dem indigo gefärbten Stoff sind Muster wie Quadrate, Kreuze, Sägezahnformen, Kiefern und Sterne gestickt. Jedes Muster beinhaltet eine spirituelle Bedeutung. Beispielsweise symbolisiert das Quadrat die Erde, auf der die Sau geboren und aufgewachsen sind. Währenddessen steht der Sägezahn für Berge und Wälder, die Lebensräume der Sau. Die traditionelle Kapsak-Brokat-Stickerei ist nicht nur eine visuelle Kunstform, sie drückt auch Wünsche nach Gesundheit der Nachkommen, erfolgreichen Geschäften und einem tugendhaften Leben aus. Dazu Chiu Mui Mui, eine Angehörige der Sao im Dorf Nậm Cài in der Gemeinde Tien Nguyen der Provinz Tuyen Quang.
Laut der Sitzer sollten wir beim Sticken eines Kapsak-Kostüms auf Tabus achten. Zum Beispiel dürfen Frauen, deren Familie Trauerfeier haben oder die sich in ihren Periode befinden, diese Arbeit nicht verrichten. Ein Kapsak-Kostüm der Männer besteht aus drei Schichten, ein Kopftuch und Wadewicken. Alle werden mit typischen Mustern sorgfältig bestickt.
Ein Kapsak-Kostüm der Roten Sao ist nicht vorhanden und kann nicht auf dem Markt gekauft werden. Es wird von der Frau in der Familie viele Monate oder sogar ein Jahr vor dem Kapsak-Fest gestickt. Jedes Kapsak-Kostüm sei nicht nur ein Kleidungsstück, sondern eine Geschichte über die Herkunft, den Glauben, die Geschicklichkeit und Geduld der Frauen der Roten Sao, erklärt Chiu Mui Mui weiter.
Nach Abschluss der Zeremonie wird der Hauptmann des Kapsak-Festes sein Kostüm 7 Tage lang ununterbrochen tragen, ohne sie auszuziehen. Danach darf er dieses Kostüm zu festlichen Anlässen wieder tragen.
Im modernen Leben begegnet das Stecken des Gipsack-Brokat-Kostüms derzeit Herausforderungen. Industrielle Stoffe und Konfektionskleidung sind zunehmend beliebt. Junge Leute haben immer weniger Zeit, am Ofen zu sitzen und geduldig jeden Stickstich aufzuführen. Jedoch wurde die traditionelle Stickerei in vielen Orten wie Tsinghua, Hamyen, Guangbing und Dunhuang bewahrt. Dies ist die Rolle der älteren Menschen und dem Bewusstsein über die Bewahrung der gemeinschaftlichen Kultur zu verdanken. In vielen Dörfern wurden Stickgruppen und Frauenvereine gegründet, die jungen Leuten das Sticken kostenlos beibringen. Dazu Chiu Mui Sai, eine Stickmeisterin in der Gemeinde Tin Nguyen in der Provinz Tuyen Quang.
Die Stickerei des Gipsack-Kostüms ist die kulturelle Seele der Sao. Wir wollen die örtlichen Bewohner dazu mobilisieren, vor allem junge Menschen, diesen Beruf wieder zu erlernen. Außerdem hoffen wir, dass es mehr Kurse geben wird, damit die Stickerei eng mit der Entwicklung von Tourismus verbunden sein kann. Dies kann das Einkommen der Bewohner verbessern.
In den vergangenen Jahren hat die Verbindung der Brokat-Stickerei der Roten Sau mit der Entwicklung von gemeinschaftsbasiertem Tourismus eine neue Orientierung eröffnet. Die handbestickten Produkte für das Gipsack-Fest werden bei Kulturfesten, Festtagen nationaler Solidarität, besonders bei Frühlingsaktivitäten vorgestellt. Dies ist der Stolz der Roten Sau in der Provinz Tuyen Quang.
Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu hòa vào cây vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta bước thênh thang khi dừng chân nhặt chiếc lá rơi trong gió chiều và hoàng hôn chợt đến làm tôi nhớ khi mùa xuân nhành hoa tím em đưa tay cài nghe từ tim rung lên hân hoan và hôm tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu hòa vào cây giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta bước thênh thang la 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 hãy nhớ chiếc lá vừa rơi chiều lời gió có những mùa mơ ngập nhanh cỏ dại trên môi tôi khát một ngày niềm vui giữa tháng năm học trò cỏ đồng xanh phượng thắm đạp xe qua chợ vãn và em cùng tôi là một nốt âm thanh diệu kỳ bản tình ca sương vân chỉ ta lắng nghe và hôn thôi từ đó là khúc ca vang trong ngần ca dặn đôi môi rạng rỡ tình ban đời tình hòa vào cây vừa vào nàng ước cứ và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta bước thênh thang vì tôi có em còn tôi từ đó hòa vào cây vừa vào nàng và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca
Das war das Lied Seit dieser Zeit, gesungen von Phan Mạnh Quỳnh. Nun hören Sie die Kultur- und Sportmeldungen mit Ngọc Nương.
In der Bắc Ninh Style Bibliothek findet derzeit eine Dokumentarausstellung über Quintessenz des Kulturerbes der Provinz Bắc Ninh statt. vorgestellt sind das Gelände, die Leute und die typischen Werte der Provinz. Im Ausstellungsraum im Freien sind Bilder und Dokumente über nationale Schätze, nationale Sonderstätten und die Kulturstätten zu sehen, die von der UN-Kulturorganisation UNESCO anerkannt wurden. Dabei können die Besucher außerdem den Beruf zur Herstellung von Donghou-Volksbildern, den Quanha-Volksgesang von Bắc Ninh und die Praktiken zur Verehrung der Muttergöttinnen kennenlernen. Zum 100. Geburtstag des Malers Hoàng Sung findet derzeit in Hanoi die Ausstellung Heimatseele statt. Maler Hoàng Sung war ein Talent, das die Schönheit der ländlichen Räume Vietnams weltweit vorgestellt hatte. Präsentiert werden 62 bekannte Werke von Hoàng Sung, darunter Lack- und Seidenbilder sowie Bilder auf Saupapier. Seine Lackbilder sind oft großformatige und haben strenge Bildkomposition mit vielen lebendigen Figuren. Besonders hervorzuheben sind die Bilder von Angehörigen ethnischer Minderheiten wie Thai, Sao, Tai, Nung und Mong. Die vietnamesische Fußballnationalmannschaft hat sich in der Rangliste des Weltfußballverbands FIFA um 5 Plätze verbessert. Sie belegt nun weltweit Rang 103 mit 1213,62 Punkten. Das ist der höchste Stand des vietnamesischen Teams seit dem Erreichen des 94. Platzes im Dezember 2023. Der Rekordstand des Teams lag im Dezember 1998 auf Platz 84. Wenn die vietnamesische Nationalmannschaft am 26. März im Freundschaftsspiel gegen die Auswahl aus Bangladesch gewinnt und am 31. März im letzten Qualifikationsspiel zum Asian Cup die Auswahl aus Malaysia besiegt, steht sie vor der Chance, in die Top 100 einzuziehen. Am Montag ist die vietnamesische U23-Fußballmannschaft in der chinesischen Stadt Xi'an eingetroffen und bereitet sich auf das Freundschaftsturnier CFA Team China 2026 vor. Das Team begann bereits am selben Tag das erste Training, bei dem sie sich an die Wetterbedingungen und den Platz gewöhnen. An CFA Team China 2026 treten 4 Mannschaften an, und zwar eine Mannschaft des Gastgebers China und 3 Mannschaften aus Vietnam, Thailand und Nordkorea. Am 25. März wird das Team Vietnams auf die Auswahl aus Nordkorea, am 28. März die aus Thailand und am 31. März die aus China treffen.
Liebe Freunde, das war unser Programm heute. Mein Name ist Tao Nguyen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.